Waldseiten zum Hören, der Podcast. Heute graben wir in die Tiefe. Es geht um Herzen und es geht um Pfähle. Nein, keine Sorgen, Sie sind nicht bei Dracula für Anfänger gelandet, sondern beim Waldseiten-Podcast. Herzlich willkommen. Normalerweise sollten schlechte Witze hier bei den Waldseiten eher keine Wurzeln schlagen, aber einen habe ich zu Beginn. Wie fällt ein Mathematiker einen Baum? Er quadriert ihn, damit die Wurzel wegfällt. Okay, wenn Sie jetzt wie angewurzelt da sitzen und überlegen, ob Sie abschalten sollen, bleiben Sie bitte dran. Noch unterirdischer sollte das Niveau heute eigentlich nicht sinken, weil wir sprechen eigentlich weniger über flache Witze als vielmehr über flache Wurzeln und Ähnliches. Mit einem Wilhelm-Busch-Zitat möchte ich den seichten Einstieg wieder gut machen. Auch das kleinste Ding hat seine Wurzel in der Unendlichkeit, ist also nicht völlig zu ergründen. Ergründen? Genau, das will ich heute mit Ihnen. Sie merken schon, die Wurzel allen Übels ist gerade, dass ich versuche, auf das Thema Wurzeln überzuleiten und das mit möglichst vielen Aphorismen, Zitaten und Karlauern rund um die Wurzel. Aber jetzt mal ernst. Wie Wilhelm Busch es so schön ausdrückt, es wird mir heute vielleicht nicht gelingen, das Thema Wurzel völlig zu ergründen, aber wir gehen der Sache zumindest ein bisschen auf den Grund. Und dabei schauen wir uns mal an, was Wurzeln dort in der Tiefe so treiben und über welche Baumwurzeln ich da so gestolpert bin bei meinen Recherchen. Aber erstmal möchte ich von Ihnen wissen, was fällt Ihnen denn ein, wenn Sie an Baumwurzeln denken? Die einen, die denken vielleicht mathematisch. Wir hatten eben einen passenden Witz dazu, dass mathematische Wurzel ziehen, das kommt übrigens von der Idee, dass man zum Ursprung einer Zahl zurückkehrt, beispielsweise wenn man diese eben vorher quadriert hat. Die Wurzel mag mathematisch der Ursprung einer Zahl sein und ebenso ist eben die Wurzel botanisch gesehen sowas wie der Ursprung der Pflanze. Nach dem Keimen eines Samens bilden sich zuerst die Wurzeln aus und die sichern dann die Versorgung der jungen Pflanze, bevor sich dann später der Spross mit den Keimblättern nach oben ans Tageslicht arbeitet. Vielleicht denken Sie aber auch an umgefallene Bäume, die Sie im Wald gesehen haben bei Ihrem letzten Spaziergang. Wenn der Sturm einen Baum umwirft, dann brechen manchmal auch die Wurzeln mit raus aus dem Erdreich. Und das, was sonst eigentlich im Verborgenen liegt, das kommt dann mit zum Vorschein. Dabei werden dann Wurzeln mit ihren ganz unterschiedlichen dicken Durchmessern freigelegt. Da sehen Sie dann Starkwurzeln, die sind über 5 cm dicke, Sie sehen Derbwurzeln bis 5 cm, Grobwurzeln bis 2 cm und unter 5 mm spricht man dann von Schwachwurzeln. Alles, was dann noch feiner ist, unter 2 mm, das zählt zu den Feinwurzeln. Die Feinwurzeln, die tragen im Wesentlichen eigentlich ausschließlich dazu bei, dass Wasser- und Nährstoffversorgung des Baumes gesichert sind. Die anderen, die etwas dicker sind, die helfen dann tatsächlich auch als Bodenanker mit. Vielleicht ist Ihnen ja auch schon mal aufgefallen, dass manche der Wurzelstöcke imposant breit sind, aber dafür ziemlich flach. Und die Gärtner unter Ihnen wissen, dass es auf der anderen Seite dann aber auch Wurzeln gibt, die man fast nicht aus dem Erdreich rausbekommt. Da hilft dann kein Ziehen und kein Zerren, da können Sie sich anstrengen, wie Sie wollen. Die Wurzel sitzt richtig fest, weil sie eben so tief im Boden versenkt ist. Ja, Baumwurzel ist eben nicht gleich Baumwurzel. Alle Wurzeln aber erfüllen die gleichen Aufgaben. Die Aufgaben von der Wurzel sind, die Wurzeln versorgen den Baum mit Wasser und mit Nährstoffen. Das heißt, es werden Wasser und Nährstoffe aufgenommen und dann nach oben in Richtung Baumkrone weitergeleitet, wo das Ganze benötigt wird. Gleichzeitig sind übrigens Wurzeln eine Art unterirdischer Speicher, sowas wie der Vorratskeller des Baums, in dem Wasser und Nährstoffe gespeichert werden. Und außerdem werden in der Fabrik des Wurzelwerks, kann man sich wirklich so ein bisschen vorstellen, für den restlichen Baum wichtige Hormone, chemische Abwehrstoffe, Enzyme, Farb- und Aromastoffe bereitgestellt, produziert. Und zu guter Letzt, letzte Aufgabe, wir haben es schon gehört, sorgen die Wurzeln dafür, dass ein Baum so richtig schön stabil stehen bleibt und möglichst nicht umfällt. Die Wurzeln erfüllen also im Wesentlichen immer die gleichen Aufgaben, aber dafür haben sie im Laufe der Evolution unterschiedliche Strategien herausgebildet, wie sie eben diese Aufgaben im Erdreich bestmöglich erfüllen können. Erst einmal schauen wir uns dazu die Architektur der Wurzel an, also welche äußeren Erscheinungsbilder, welche Formen diese bilden. Das ist das, was Sie sehen können, wenn eben ein Baum umgefallen ist, wie dieses Wurzelwerk ausschaut. Im Wesentlichen gibt es bei den Bäumen da drei Wurzelhauptformen. Es gibt die Pfahlwurzler, da sind wir bei unserem Einstieg mit Dracula, die Pfahlwurzler, die Herzwurzler und die Flachwurzler. Es gibt aber auch immer Zwischentypen wie Flachwurzler mit Senkerwurzeln oder ähnliches. Keine Sorge, ich erkläre das gleich noch ein bisschen genauer. Allgemein möchte ich noch sagen, bevor wir loslegen, ich werde jetzt ein paar Baumarten als Beispiele nennen, aber diese Baumarten, die müssen immer ein bisschen relativ gesehen werden. Ist eine Baumart beispielsweise in der Regel ein Herzwurzler, dann kann diese bei bestimmten Bodenvoraussetzungen trotzdem in Richtung Pfahlwurzel gehen oder eben bei den gegenteiligen Voraussetzungen in Richtung Flachwurzler. Also im Mittel ist die Baumart dann aber in der Regel normalerweise durchschnittlich ein Herzwurzler. Also Sie verstehen, was ich meine. Jetzt aber mal los. Keine Sorge, wenn Ihnen einiges jetzt Spanisch vorgekommen ist. Ich erkläre es noch genauer. Beginnen wir mal bei den Pfahlwurzlern. Pfahlwurzler werden auch Tiefwurzler genannt. Das ist ganz einfach. Die Wurzeln können Sie sich so vorstellen. Im Prinzip haben die Bäume eine ganz starke Wurzel ausgebildet, die wie ein Pfahl von der oberen Bodenschicht nach unten in die Tiefe wächst. Und was glauben Sie, bringt das dem Baum? Alle Handwerker, die zuhören, die wissen, was ein Bodeneinschlaganker ist. So ein tief in der Erde verankerter Pfostenträger, der sorgt dafür, dass Baumhäuser, Carports, Zäune und was auch immer stabil und möglichst wackelfrei stehen und jeder Belastung standhalten. Standhalten kletternden Kindern bis hin zum Orkan des Jahres. Und genau das macht im Prinzip auch die Pfahlwurzel bei den Bäumen. Sie krallt sich fest in den Boden und die Bäume, die stehen so richtig schön stabil da, auch beim stärksten Sturm. Ein weiterer, vielleicht sogar wichtigerer Vorteil ist, dass die Bäume sich aus den tieferen Bodenschichten von ganz unten mit Wasser versorgen können. Teilweise sogar direkt vom Grundwasser. Es ist im Prinzip wie ein langer Strohhalm nach unten. Unser eins, der schlägt einen tiefen Pumprunden, um an Wasser zu kommen. Die Bäume, die lassen ihre natürliche Wasserpumpe weit in die Erde runterwachsen, manchmal bis zu 10 Meter tief. Auch schwierigere Standorte, dort wo es trockener ist, wo es wärmer ist, können somit besiedelt werden. Sand, Karst, Schotter, kein Problem mehr. Jetzt kommen die Beispiele für solche Waldbäume, die ein Pfahlwurzelsystem haben. Das wären beispielsweise unsere schöne Eiche, die Eibe oder auch die Kiefer oder die Lärche. Es gibt noch andere, bloß ein paar Beispiele. Ja, wie gesagt, nicht immer kann man die Wurzelsysteme der Bäume klar auseinanderhalten. Es gibt auch Mischformen, besonders zwischen den Pfahl- und den Herzwurzlern. Ahorn, Buche, Birke und Linde oder die Kastanie beispielsweise, das wären Beispiele für Herzwurzler. Viel zu erklären brauche ich bei den Namen Herzwurzel eigentlich nicht. Die Form der Wurzel können Sie sich mit dem Namen Herzwurzel recht gut vorstellen. Die Wurzeln bei den Herzwurzlern wachsen sowohl horizontal in die Breite als auch senkrecht in den Boden hinab. Das Wurzelsystem schaut damit dann teilweise wie ein großes unterirdisches Herz aus. Als Folge sind die Bäume ziemlich gut im Boden verankert und gleichzeitig sind sie in der Lage, dass sie sich sowohl aus der Breite als auch aus der Tiefe Wasser, Nährstoffe, alles was sie brauchen, aus dem Boden holen. Das bedeutet, die Bäume passen sich dann auch richtig gut an die jeweiligen Gegebenheiten an. Wenn der Boden etwas feuchter und nährstoffreicher ist, dann wird das Wurzelwerk manchmal ein bisschen flacher. Wozu soll der Baum den Aufwand betreiben, als Bergmann zu schuften? Wenn die Bodengegebenheiten aber karger sind, dann wächst das Wurzelsystem in alle Richtungen, damit die Wurzeln den Baum dann eben überall her Nährstoffe bekommen und richtig gut versorgen können. Jetzt bleiben wir aber noch bei den Flachwurzeln. Sie haben schon ein paar Mal gehört. Flachwurzler wie etwa die Fichte oder die Erle, Pappel, Weidenarten wären andere Beispiele. Bei der Beschreibung von Flachwurzlern ist immer wieder die Rede von tellerartigen Wurzeln. So ähnlich kann man sich das auch tatsächlich vorstellen. Einen Teller mit einem Baum obendrauf. Prinzipiell Teller steht eigentlich gut, der Baum steht gut, aber Sie müssen sich vorstellen, dass oben an dem Stamm ja noch ein Gewicht ist. Oben wächst die schwere Baumkrone. Je nachdem, wie groß der Teller ist, wie breit und wie hoch dieser Stamm ist und auf welcher Höhe des Stammes die Krone beginnt, also wie kopflastig das Ganze ist, je nachdem ist so ein flachwurzelnder Baum dann mehr oder weniger sturmanfällig. Wenn Sie es mal einfach ausprobieren wollen, ist auch ganz nett mit Kindern, können Sie ein lustiges Spiel draus machen. Sie können es nachbasteln. Schneiden Sie einen Pappkreis aus, kleben Sie auf den Pappkreis mit Heißkleber zum Beispiel einen Strohhalm drauf oder einen Holzspieß und dann befestigen Sie ein Pappdreieck mit einem kleinen Gewicht, vielleicht einen Stein, den Sie draufkleben, befestigen Sie oben auf dem Stamm. Das Dreieck, Sie haben es sicher schon erraten, das soll die Baumkrone darstellen. Und jetzt pusten Sie. Und je nachdem, wo sie dieses Dreieck befestigt haben, ob sie es weiter oben befestigt haben oder weiter unten, fällt eben dieser Baum früher oder später um. Sie müssen kräftiger oder weniger kräftig pusten. Können so ein bisschen Sturm im Wald spielen mit ihren Kindern, ganz lustig. Also, etwas Windanfällige kann so ein Flachwurzler sein, aber die Natur macht ja eigentlich nichts aus Jux und Tollerei, sondern im Laufe der Evolution wurden diese Art von Wurzeln entwickelt, weil sie auch Vorteile bringen. Über die flachen, in die Breite gehenden Wurzeln kommen die Bäume nämlich gut an die oberen, nährstoffreichen Bodenschichten ran. Das Regenwasser wird direkt von den Wurzeln abgefangen, bevor es im Boden versickert und unter Umständen auf Nimmerwiedersehen weg ist. Das ist ein großer Vorteil, vor allen Dingen, wenn unter Umständen eine Felsenschicht unter einer dünnen Humusauflage aufsteht, also nur wenig Humus da ist, dann können die Bäume sich trotzdem ziemlich gut, trotz einer ziemlich problematischen Wasser- und Nährstoffversorgung, können sich die Bäume gut versorgen. Denken Sie einfach mal ins Gebirge, wie es da ist. Ja, Gebirge ist auch das Stichwort. Die Wurzeln, die krallen sich dann eben wie ein Kletterer teilweise einfach über der Gesteinsschicht fest und holen sich dann manchmal eben fast schon oberirdisch, was sie brauchen. Verschiedene Flachwurzler sind übrigens je nach Bodenbeschaffenheit durchaus trotzdem in der Lage, einige Senkerwurzeln tiefer in den Erdboden hineinzutreiben. Das, was ich gesagt habe, es gibt immer auch je nach Standort die Mischformen. Das Wurzelwerk der Bäume wird übrigens auch dann flacher, wenn Bäume auf einem zu nassen Boden stehen. Je nasser der Boden, desto flacher die Wurzeln. Warum? Bäume müssen auch atmen, nicht nur oben über die Blätter, auch über die Wurzeln. Wenn zu viel Wasser im Boden ist, können Bäume regelrecht ertrinken. Natürlich nicht alle, wenn Sie an die Bäume der Auwälder oder an Moorlandschaften denken, dort kommen einige Baumarten, wie die Erle, die Birke oder auch Weidenarten, ziemlich gut mit Wasser zurecht. Andere Baumarten kommen aber bei zu viel Wasser regelrecht ins Schwimmen. Das hängt mit der Ernährung der Bäume über die Wurzeln zusammen. Ein Baum braucht zum Wachsen und zum Gedeihen Wasser, er braucht Mineral und Nährstoff, er braucht Licht, Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid. Sie haben gehört, Sauerstoff ist auch dabei. Damit ein Baum Nähr- und Mineralstoffe über den Wurzelsog aufnehmen kann, müssen diese in Wasser gelöst sein. Bäume stehen auf einem gut gemixten Nährstoffcocktail, schön flüssig und nicht so hochprozentig.
Shaken, not stirred.
Geschüttelt, nicht gerührt. Wurzelsog, sind Sie über das Wort auch gestolpert? Was ist das? Also, wenn oben in der Baumkrone über die Blätter Wasser verdunstet, dann kommt es im Wurzelbereich teilweise zu einem Unterdruck. Die Wurzeln beginnen dann Wasser und im Wasser frei beweglich gelöste Ionen, also Nährsalze, einzusaugen. Und warum darf jetzt dieser Ionen-Nährstoff-Salz-Cocktail nicht so hochprozentig sein? Ganz einfach, damit eine Wurzel ihren Nährstoffcocktail schlürfen kann. Übrigens in dem Nährstoffcocktail ist sowas wie Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphor und Stickstoff drin, aber nur am Rande. Also damit die Wurzel ihren Cocktail, ihren leckeren Cocktail schlürfen kann, muss in den Zellen der Wurzel die Nährsalzkonzentration höher sein als im Boden. Vielleicht haben Sie ja schon mal was von Osmose gehört. Bei der Osmose, die eben auch in den Wurzeln stattfindet. Bei der Osmose wandert das Wasser von einem Bereich mit niedriger Nährstoffkonzentration, also dem Boden, zu einem Ort mit hoher Nährstoffkonzentration, also in die Wurzel. Damit dabei eben nicht nur Wasser in die Wurzel gelangt, sondern auch Nährsalze, setzt der Baum in den Zellmembranen seiner Wurzel spezielle Transportproteine, sogenannte Carrier, ein. Die Aufgabe dieser Carrier ist es, die Nährstoffe ins Innere der Wurzelzellen zu tragen. So sind sowas wie die Sherpas der Wurzel. Diese Transportlogistik kostet den Baum aber Energie. Und diese Energie holt sich die Wurzel, indem sie Kohlenhydrate verbrennt. Im Prinzip ist es wie beim Menschen. Wenn wir Sport machen, müssen wir Sauerstoff einatmen. Den Sauerstoff brauchen wir, um Kohlenhydrate in Energie umzuwandeln. Und am Ende pusten wir aus, atmen wir Kohlenstoffdioxid aus. Und genauso macht es die Wurzel. Sie atmet Sauerstoff ein, Sauerstoff, der im Boden verfügbar ist, wandelt Zucker aus der Blattphotosynthese um in Energie für die Transportproteine, für ihre Sherpas, und atmet dann hinterher CO2 wieder aus. Wer es genau wissen will, dieser Vorgang wird von der Wissenschaft autotrophe Respiration genannt. Je wärmer die Temperaturen sind, desto stärker fällt übrigens die Bodenatmung aus. Am höchsten ist sie im Sommer. Außerdem nimmt dann noch der Gehalt an Feuchtigkeit im Boden darauf Einfluss. Logisch, wie gesagt, der Baum braucht die Flüssigkeit, um an die Nährstoffe überhaupt mal ranzukommen. Zusätzlich scheiden die Feinwurzeln Kohlenstoffverbindungen aus, um Nährstoffe aus dem Boden besser aufnehmen zu können. Also an alle, die für den Ausgleich ihrer CO2-Bilanz auf Bäume gesetzt haben, Keine Sorge, diese CO2-Freisetzungen über die Wurzelatmung, die versauen dem Baum seine positive Klimawirkung nicht. Zumindest solange ein Bestand nachhaltig bewirtschaftet wird. Wie sind wir jetzt auf diese Wurzelatmung gekommen? Richtig, wir sind über die zu nassen Standorte darauf gekommen und dass eine zu hohe Wassersättigung des Bodens zur Hemmung des Gastransports im Boden führt. Wird der Boden zu feucht oder auch plötzlich maschinell verdichtet, ist für die Bäume zu wenig Sauerstoff im Boden verfügbar. Sie können nicht mehr atmen über die Wurzeln. Auf dauerhaft feuchten Standorten bilden die Bäume aus diesem Grund langfristig gesehen flachere Wurzelwerke aus oder im Extremfall ertrinken sie. Das ist dann der Fall, wenn sie keine Gelegenheit haben, sich durch entsprechendes Wurzelwachstum an die Standortbedingungen langsam anzupassen und außerdem, wenn die Baumart prinzipiell nicht für feuchtere Standorte geeignet ist. Ein Beispiel habe ich vor einiger Zeit mal gesehen, war durchaus beeindruckend in einem Fichtenwaldstück. Das wurde durch einen sehr aktiven Biber in einen Waldsee verwandelt und den Fichten hat das, sagen wir mal so, nicht sonderlich gut gefallen. Aber dass Bäume es durchaus schaffen, trotz hoher Feuchte im Boden Strategien zur Atmung entwickeln, das beweisen zum Beispiel Moorstandorte. In Moorgebieten haben Pflanzen oft größere Spaltöffnungen in den Wurzeln, um besser an den wenigen verfügbaren Sauerstoff heranzukommen. Spaltöffnungen? Sehr grob erklärt, sind es eine Art von kleinen Mündern, Mund der Pflanzen, bloß dass die nicht einen haben, sondern ganz viele. Diese Spaltöffnungen dienen dem Ein- und dem Ausatmen. Also es handelt sich um Öffnungen, durch die der Gasaustausch stattfindet. Neben größeren Spaltöffnungen gibt es die Strategie von anderen Bäumen. Andere Bäume, die reduzieren ihren Stoffwechsel einfach. Wenn sie überschwemmt werden, benötigen diese Bäume dadurch dann kurzfristig weniger Sauerstoff. Die fallen in so eine Art nicht Winterschlaf, sondern Feuchtigkeitsschlaf, könnten wir es vielleicht nennen. Nicht offiziell. Andere Spezialisten, es gibt auch Spezialisten unter den Bäumen, andere, die bilden Stelzenwurzeln oder regelrechte Luftwurzeln aus, um aus dem Wasser raus an Sauerstoff heranzukommen. Die Bäume haben im Laufe der Evolution quasi das Schnorcheln gelernt. Und so kommt es dann auch, dass man in manchen Regionen dieser Erde zwischen quasi schnorchelnden Bäumen schnorcheln kann. Gemeint sind hier natürlich die Mangrovenwälder dieser Erde. Dabei sind Mangrovenwälder tatsächlich eigentlich nochmal ein ganz eigenes Thema. Die etwa 70 Baumarten der Mangrovenwälder dieser Erde müssen ja nicht nur mit dem Sauerstoff zurechtkommen, weil sie stehen ja im Wasser, sondern sie stehen im Salzwasser. Sie müssen also mit einer stark erhöhten Salzkonzentration zurechtkommen. Normalerweise würde das Salzwasser den meisten Bäumen ziemlich schnell den Garaus machen. Die Bäume der Mangrovenwälder haben allerdings gelernt, im Laufe der Evolution hat sich das so entwickelt, die haben gelernt, dass das überschüssige Salz über ihre Blätter abgegeben wird. Manche anderen Baumarten machen es so, die speichern das Salz in den Blättern als eine Art Zwischenlager und werfen es dann mitsamt den Blättern ab. So, jetzt kommen wir aber vom Salz wieder zurück zum Teller. Eben war die Rede noch von breiten Wurzeltellern. Wie groß sind denn eigentlich diese unterirdischen Versorgungsstationen der Bäume? In der Regel sind die Wurzeln gerne mal breiter als die Baumkrone. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie von oben aus der Schwarzstorch- oder Waldkauzperspektive auf einen Baum von oben herunterschauen, dann sehen Sie den Umfang der Baumkrone über dem Grund, über dem Boden. Der Umfang des Wurzelwerks darunter, unterirdisch, ist meist sehr viel größer. Es hat Untersuchungen aus der Schweiz gegeben, an der Weißtanne, das Ganze war im Jahr 2005, und diese Untersuchungen haben gezeigt, dass das Wurzelwerk der Weißtannen bis zu 10 Meter Entfernung vom Stamm, vom eigentlichen Hauptstamm, reichen. Dass es aber noch sehr viel weiter und sehr viel größer geht, das zeigt ein ganz berühmter Wald aus den USA im Bundesstaat Utah. Auf 43.000 Hektar Fläche wächst dort der Pappelwald Pandow. Das Besondere daran, dieser Zitterpappelwald gilt als eines der größten Lebewesen der Welt, wenn nicht sogar als das größte Lebewesen. Grund dafür ist, alle Bäume entstammen aus dem Wurzelwerk eines gemeinsamen Mutterbaums. Alle Bäume sind dadurch über ihr Wurzelwerk miteinander verbunden zu einem riesengroßen genetisch identischen Organismus. Über die Wurzeln miteinander verbunden, das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Stichwort. Das gibt es nämlich nicht nur in Utah, das gibt es auch bei uns. Zwischen verschiedenen Bäumen kann es zu sogenannten Wurzelverwachsungen kommen. Über Wurzelverwachsungen und über Mykorrhiza sind viele Waldbäume, auch unterschiedliche Baumarten, unterirdisch miteinander verbunden. Über dieses System werden dann sowohl Nährstoffe als auch chemische Informationen untereinander ausgetauscht. Das scheint sogar so weit zu gehen, dass beispielsweise junge Bäume von sogenannten Mutterbäumen unterirdisch mit Nährstoffen versorgt werden. Junge Bäume müssen sich vorstellen, die stehen im Waldbestand, oft im Schatten und haben aufgrund dessen geringere Photosyntheseabläufe, also eine schlechtere Nährstoffaufnahme, schlechteren Stoffwechsel. Und diese zusätzliche unterirdische Nährstoffversorgung, also die hängen quasi am Tropf, diese Nährstoffversorgung, die hilft den jungen Bäumen, über die harte Zeit zu kommen, durch die harte Zeit zu kommen und unterstützt sie dabei, groß und stark zu werden. Das gleiche System funktioniert übrigens interessanterweise stellenweise auch bei kranken Bäumen, die über die gesunden Nachbarbäume mitversorgt werden. Mykorrhiza sei Dank. Mykorrhiza? Was hat's mit dem Fachbegriff Mykorrhiza auf sich? Unter Mykorrhiza versteht man Wurzel-Pilz-Gesellschaften. Pilze und Wurzeln gehen eine Lebensgemeinschaft ein, eine Symbiose, von der beide profitieren. Willst du, lieber Pilz, diese Eichenwurzel zu der dir angetrauten Lebenspartnerin nehmen, deiner Eiche Wasser und Nährstoffe zukommen lassen und dafür von ihr Zucker erhalten? So antworte mit Ja. Ja, genau so funktioniert es im Prinzip. Mykorrhiza bedeutet ein Geben und Nehmen, zählt vielleicht weniger als Liebesbeziehung, wie ich es jetzt gerade angedeutet habe, aber auf jeden Fall ist es mal eine überlebenswichtige Zweckehe, und zwar für beide. Pilze können unter der Erde ohne Licht keine Photosynthese betreiben und sie verfügen auch gar nicht über die nötigen Enzyme für eine eigenständige Produktion von Kohlenhydraten. Die Bäume hingegen, die können das natürlich. Pilze geben sich somit um die Wurzeln der Bäume. Sie versorgen die Bäume über ihr Myzel, ihr Pilzwurzelwerk, mit Wasser und Nährstoffen und dafür bekommen sie von den Bäumen leicht verwertbaren, kostbaren Zucker. Das Myzel der Pilze besteht aus unzähligen, super feinen Hyphen, das sind ganz, ganz feine, fadenförmige Zellen. Diese fadenförmigen Zellen kommen im Gegensatz zu den Feinwurzeln eines Baums, die sind auch schon recht fein, aber die Hyphen sind noch feiner, also diese Hyphen kommen in die allerkleinsten Poren des Waldbodens hinein. Über Mykorrhiza wird also die Reichweite eines Baumes, wie gut und wie weit er an Nährstoffe herankommt, diese Reichweite wird deutlich verbessert. Auch in Jahren mit günstiger Nährstoff- und Wasserversorgung, in Jahren, in denen ein Baum also nicht auf diese zusätzliche Reichweite angewiesen wäre, auch in solchen Jahren wird diese Zweckehe aufrechterhalten. Bildlich gesprochen profitiert in diesen Jahren der Pilz. Der Baum sorgt dadurch jedoch vor. Er sorgt für Versorgungssicherheit in mageren Jahren. Dann, in mageren Jahren, verfügt er ohne größere Anlaufzeit über ein funktionstüchtiges, externes Zuliefersystem, das seine Versorgung bis zu einem gewissen Punkt aufrechterhält. Ein Mykorrhiza-Pilz ist übrigens nicht nur auf einen einzelnen Baum begrenzt, sondern es handelt sich hier um ein vernetztes System zwischen den Bäumen. Sie haben es vorher schon mal so ein bisschen gehört. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass über dieses vernetzte System aus Pilzmyzel zwischen den Waldbäumen chemische Botenstoffe ausgetauscht werden. Etwas anschaulich wurde dieses Austauschsystem von manchen Wissenschaftlern als Wood Wide Web getauft. Es gibt Ergebnisse aus verschiedenen Studien, die darauf hindeuten, dass es wohl so ist, dass sich Pflanzen beispielsweise bei Schädlingsbefall gegenseitig warnen könnten. Dieses System funktioniert über chemische Signalstoffe, die über Mykorrhiza von Baum zu Baum transportiert werden. Die anderen Bäume können dann auf die geänderten chemischen Stoffe der kranken Bäume reagieren, der befallenen Bäume, und ihren eigenen Stoffwechsel so anpassen, dass beispielsweise bauminterne Verteidigungssysteme hochgefahren werden. Einiges deutet darauf hin, dass es wirklich so ist, dass der Wald sich gegenseitig warnt. Ein bisschen Spekulation ist vielleicht noch dabei, aber die Forschung läuft. Übrigens, Mykorrhiza klingt jetzt ein bisschen abstrakt, kann man sich vielleicht schlecht vorstellen, aber einige dieser Pilze des Mykorrhiza-Systems, die kennen Sie vermutlich. Da sind nämlich auch ganz bekannte Vertreter dabei, wie der Fliegenpilz, wie der Steinpilz, Pfifferlinge, verschiedene Trüffelarten und noch einige andere, die könnten jetzt als bekanntere Vertreter von Mykorrhiza aufgeführt werden. Manche Pilze sind also gut und nützlich für die Bäume, es gibt aber auch Pilze, die das Wurzelwerk oder dann sogar den Stamm ihrer Wirtsbäume schädigen und die Bäume zum Absterben bringen können. Über Pilze als die Kumpel oder Killer im Wald werden wir sicher noch das eine oder andere Mal zu sprechen kommen in den Waldzeiten. Wir werden sicher noch ein paar Pilzfolgen haben oder Pilze am Rande erwähnen, weil die einfach so wichtig sind für den Wald und meines Erachtens auch so ein super schönes und spannendes Thema sind. Aber jetzt zum Ende dieser Folge möchte ich von den Pilzen lieber nochmal zur Pappel zurückkommen. Wir kommen nochmal zum Pappelwald Pendo. Alle Bäume, in Pärnu stammen aus dem Wurzelwerk eines gemeinsamen Mutterbaums. Es handelt sich hierbei um sogenannte Wurzelbrut. Es ist so, dass manche Bäume die Fähigkeit besitzen, nicht nur aus ihren Samen auszutreiben, sondern auch aus sogenannten Adventivwurzeln aus ihrem Wurzelwerk nahe der Erdoberfläche. Im Wurzelwerk sind alle Informationen gespeichert, die einen Baum ausmachen. Manche Arten wie die Erle, die Pappel, Weiden oder auch die Esskastanie bilden, ohne dass es irgendwelche äußeren Einflüsse, äußeren Störungen gibt, solche Triebe aus dem Wurzelwerk. Andere Bäume reagieren mit Wurzelbrut erst dann, wenn es zu massiven Störungen im Wachstum des ursprünglichen Baums kommt. Und dann gibt es noch ganz andere Überlebenskünstler, nämlich wenn ein Stamm gefällt worden ist oder wenn der Wind ihn gebrochen hat, dann schaffen es bestimmte Überlebenskünstler aus ihrem Wurzelwerk ist noch im Boden, aus dem Stock komplett neu auszutreiben. Der Fachbegriff ist hier Stockaustrieb. Bereits in der Steinzeit wurde diese besondere Fähigkeit einiger Bäume von den Menschen ganz gezielt genutzt. Besonders im Mittelalter war die sogenannte Niederwaldbewirtschaftung ziemlich weit verbreitet. Bäume wie die Hasel, die Eiche, Hainbuche, Ahorn, Linde oder auch die Esche wurden dann alle 10 bis 30 Jahre auf den Stock gesetzt. Also sie wurden geerntet, abgeschnitten, abgehackt. Aber so, dass der Wurzelstock zurückgeblieben ist, intakt geblieben ist. Dann hat es nicht lang gedauert, dann sind die Bäume aus dem Wurzelstock wieder herausgewachsen, haben neu ausgetrieben und durften wachsen, bis sie eben dann beim nächsten Zyklus von 1 bis 3 Jahrzehnten aufs Neue geerntet wurden. Der Brennholzbedarf, aber auch der Bauholzbedarf ganzer Dörfer wurde durch diese Methode des Stockausschlags der Niederwaldbewirtschaftung langfristig sichergestellt. Relikte aus der Niederwaldbewirtschaftung findet man übrigens noch in ganz Deutschland, heute immer noch. In Franken, aber auch in Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz kann man nach einer Auswertung der Forsteinrichtungsdaten übrigens davon ausgehen, dass ca. 83.000 Hektar Wald aus solchem Stockausschlag entstanden sind. Ist die Wurzel also intakt, hat der Baum eine reelle Chance auf ein gutes Leben und manchmal eben mit Stockausschlag, mit Adventivwurzeln auf ein zweites Leben, auf ein drittes Leben, auf ein viertes Leben und so weiter. Wurzeln werden uns in den Beiträgen der Waldseiten immer und immer wieder über den Weg laufen oder besser gesagt, wir steigen den Wurzeln öfter mal auf die Füße. Für heute ist jetzt aber erstmal Schluss. Ich habe lang genug geredet. Mit diesem Überblick über die Wurzeln soll es erstmal gut sein. Wir sprengen sonst die Zeit. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich aber noch ein letztes Zitat zur Wurzel anbringen. Diesmal kein Witz versprochen, sondern ein Spruch aus China. Jedes Wasser hat seine Quelle, jeder Baum seine Wurzel. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut. Ich freue mich, wenn Sie auch die nächste Folge der Waldseiten wieder anhören oder durchlesen auf www.waldseiten.de. Tschüss, Ihre Eva Tendler.